Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Unser Sohn ist körperbehindert, sollte eine gute Ausbildung bekommen und deshalb haben wir ihn in dieses Internat geschickt. Die renommierte Stephen Hawking Schule für körperbehinderte junge Menschen.
Monika Stein ist Mutter von 4 Kindern. Ihr Sohn Nils leidet an einer spastischen Lähmung. An ihrem Wohnort Witten konnten die Eltern keine geeignete Schule für ihn finden. Daher suchten sie die, wie sie damals meinten, bestmögliche im weit entfernten Neckargemünd. Nils Vater Henning Stein beschreibt die damalige Situation so.
Wir hatten vollstes Vertrauen in diese Schule, nachdem unser Sohn dort schon 2 Wochen beschult worden war. Für uns war das sozusagen die optimale Lösung.
Taten ohne Täter. Wie die Familie eines Missbrauchsopfers um Entschuldigung und Entschädigung kämpft. Eine Sendung von Thomas Klatt.
Für den Besuch der Stephen Hawking Schule mussten sich die Eltern erst bei der Stadt Witten einklagen, da der Aufenthalt in dieser spezialisierten Einrichtung mehrere 1.000 Euro pro Monat kostete. Sohn Nils wurde zuerst per Taxi nach Neckargemünd gefahren. Dann fuhr er in Begleitung einer Studentin im Zug. Schließlich bewältigte er die Fahrten ganz alleine. Echte Fortschritte.
Am Anfang hatten wir den Eindruck, dass alles gut läuft, dass er sich auf einem Weg befindet, der ihn voranbringt. Wir hatten ja immer den Vergleich zu seinem nicht körperbehinderten Zwillingsbruder und wir hatten immer die Vorstellung, dass wir es hinkriegen, dass er sich ihm in seiner Entwicklung annähert.
Vom September 2002 bis Juni 2005 war Nils Stein Schüler und Bewohner des Internats für Körperbehinderte der Stephen Hawking Schule in Neckargemünd. Doch aus der vermeintlich idealen Ausbildung wurde allmählich ein familiärer Albtraum.
Die Veränderungen, die dann auftraten, waren ganz schleichend. Er zog sich zurück, er fing an, sich nicht mehr zu waschen und er wehrte sich zunehmend gegen die Fahrten in die Schule. Das wurde ganz extrem. Das war so, dass wir also am frühen Montagmorgen ihn wecken mussten und dann fast zum Auto schleppen, zum Auto tragen, um ihn zum Bahnhof zu bringen. Er wehrte sich nach Kräften dagegen.
Da war Nils 12 Jahre alt. Immer wieder fanden sogenannte Hilfeplangespräche zwischen der Schule, den Eltern und dem Kostenträger in Person einer Sachbearbeiterin der Stadt Witten statt. Den Erziehern in der Internatsschule schien das Verhalten von Nils wenig alarmierend zu sein.
Uns wurde immer wieder versichert, dass es eigentlich alles in Ordnung. Es gab auch regelmäßig Hilfeplangespräche. Und bei den Hilfeplangesprächen wurde festgestellt, dass es sich gerne ein bisschen zurückzieht. Ansonsten wurde nicht von Auffälligkeiten berichtet. Erst später, als wir die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte lasen, da erfuhren wir, dass unser Sohn sich über den Täter, einen Mitbewohner, beschwert hatte, weil er nachts in sein Zimmer kam, weil er ihm in seinen Haaren herumwurstelte, wie Nils sagte. Das wurde dort zur Kenntnis genommen und man hat Nils dann einen Schlüssel gegeben, damit er sein Zimmer abschließt. Der Täter hat dann einfach den Tatort gewechselt.
Der Täter, ein gut 2,5 Jahre älterer Mitschüler, der mit Nils zusammen in der Außenwohngruppe Villa Paradiso untergebracht war. Erst später kam heraus, dass er Nils wohl bis zu 120 Mal sexuell bedrängt und vergewaltigt hat. Erst nach über einem Jahr Martyrium offenbarte sich der Sohn.
Die Vergewaltigungen haben im Stummen stattgefunden. Der Täter sagte Nils, wenn du was sagst, dann bringe ich dich um, dann liegst du tot im Garten. Es gibt schöne, scharfe Messer. Und Nils hatte panische Angst davor, irgendetwas zu sagen. Und Nils sagte, ich kann es nicht sagen, aber ich kann es aufschreiben. Und dann schrieb er auf einen Zettel, ich werde von einem Mitbewohner sexuell belästigt. Und der verantwortliche Psychologe sagte nach der Aufdeckung, jetzt fügt sich manches zusammen.
Nils Stein hat bis heute Mühe, über das Erlebte zu sprechen. Ein Interview möchte er nicht dazu geben. Die Schüler wurden damals in der Außenwohngruppe von 3 Erziehern betreut, einem Psychologen, einem Krankenpfleger, einem weiteren Erzieher in Halbtagsbeschäftigung und einem Zivildienstleistenden. So steht es in den Gerichtsakten. Für den Täter offensichtlich kein Hindernis.
Er hat ihn dann im Badezimmer vergewaltigt. Er hat ihn auch in der Schule in der Mittagspause unter der Treppe vergewaltigt, bei der Freizeit in Spanien, im Zimmer des Erziehers. Und der Abstand zwischen den Erziehern und dem Tatort, das waren 10, 12 Meter. Das waren 2 Stockwerke in der Außenwohngruppe, in der die beiden, der Nils und der Täter, untergebracht waren, zusammen mit 6 anderen Jugendlichen und 3 Erziehern und einem Zivildienstleistenden. Also der Personalschlüssel war tagsüber 2:1, 2 Betreute und 1 Betreuer, und nachts war der Personalschlüssel 1:8. Trotzdem ist es passiert. Das will mir bis heute nicht in den Kopf, dass sich so etwas über so einen langen Zeitraum ereignen kann, ohne dass irgendjemand stutzig wird.
Der Täter war selbst Opfer von Vergewaltigung in einer anderen Einrichtung gewesen, hat Henning Stein später erfahren. Da für den Jugendlichen mangelnde Strafreife bestand, konnte er vor Gericht nicht belangt werden. Am Ende wurde keiner bestraft oder zur Rechenschaft gezogen, auch die Schule nicht. Die Richter folgten den Ausführungen des Gutachters, der von einem besonders tragischen Fall sprach. In der ergänzenden Stellungnahme des Gerichts heißt es dazu:
Es muss bedacht werden, dass es sich hier um eine kleine Wohngruppe mit 6 Bewohnern handelte, die also familienähnlich aufgebaut war. Sicherlich sind die Regeln, was die Kontrollen in einer solchen Wohngruppe angeht, lockerer zu fassen als in einer größeren Institution.
Die Einrichtung habe über Monate nicht erkennen können, dass in der Außenwohngruppe massive Vergewaltigungen stattfanden.
Seine Ausführungen waren auch erstaunlich. Also er sagte unter anderem, dass sich Erzieher in Deutschland in gutem Glauben einer naiven Pädagogik bedienen.
Dazu erklärt der Gutachter in der ergänzenden Stellungnahme:
Nicht die Mitarbeiter in ihrem konkreten Handeln werden als naiv bezeichnet, sondern die Pädagogik, derer sich die Mitarbeiter in gutem Glauben bedienen. Der weitaus überwiegende Teil sexualisierter Auffälligkeiten ist der gängigen Sexualpädagogik ohne weiteres zugänglich und kann von ihr bewältigt werden. Aber so versiert und routiniert auch kompetent sich die Sexualpädagogik in einem Heim auch darstellen mag, fällt es ihr dennoch eminent schwer, ihre Grenzen zu erkennen und in jenen seltenen Fällen, wo dies nötig wäre, rechtzeitig psychiatrische Hilfe anzufordern.
Und an einer späteren Stelle?
Selbstverständlich waren die Mitarbeiter zur Frage des sexuellen Missbrauchs weitergebildet. Die Weiterbildung erfolgte in einem pädagogischen, nicht in einem psychiatrischen Rahmen. Die Pädagogik zieht sich darauf zurück, mit den Jugendlichen Absprachefähigkeit zu üben. Letztlich vertraut die Pädagogik auch darauf, dass sich die Jugendlichen jemandem anvertrauen bzw. sich artikulieren, wenn sie ein sexuelles Problem haben, das sie selbst nicht mehr lösen können. So, dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Fall handelt, der nicht ohne weiteres mit durchschnittlichen Kenntnissen für eine Außenwohngruppe zu durchschauen war.
Die SAH Stephen Hawking Schule bietet das perfekte Umfeld für den School Band Contest.
Die Stephen Hawking Schule in Neckargemünd gibt sich heute, zumindest im Internet, hip, modern und offen. Sie ist Teil der SRH Holding, einer der großen Sozialkonzerne in Deutschland. Laut eigener Webseite hat die SRH über 13.000 Mitarbeiter an 71 Standorten. Und die SRH Holding ist auch Mitglied des Diakonischen Werkes Baden.
Die Stellung dieser Stiftung im Diakonischen Werk ist ein bisschen besonders. Also sie sind dort Mitglied, lassen das aber in ihrer Außendarstellung nicht besonders wirken. Wir haben auch versucht, beim ergänzenden Hilfesystem in Berlin Geld für Nils zu bekommen. Dann wurde uns erklärt, die Stiftung ist zwar Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Baden, aber die Stiftung ist rechtlich selbstständig und die Diakonie ist nicht der Träger der Schule.
Die Stiftung selbst erklärt dazu in einer schriftlichen Stellungnahme:
Die SRH Holding ist eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts und gemäß ihrem Leitbild weltanschaulich neutral. Stiftungszweck sind gemeinnützige Dienstleistungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens. Die Mitgliedschaft in einem Dachverband wie der Diakonie ist für viele Sozialträger obligatorisch, wobei natürlich eine freie Wahl besteht. Als unabhängige, konfessionslose Stiftung achten wir die Arbeit der Diakonie und ihrer Mitglieder sehr und engagieren uns gern gemeinsam für soziale Anliegen. Um dieses gemeinsame Engagement zu ermöglichen, gibt es seitens der Diakonie satzungsrechtliche Ausnahmeregelungen für Mitglieder, bei denen beispielsweise kirchliches Recht und kirchliches Arbeitsrecht nicht zur Anwendung kommen.
Ihr Leitbild formuliert die SRH Holding so:
Wir wenden uns vorrangig an Zielgruppen mit besonderen Förderungsbedürfnissen, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung differenzierte und spezialisierte Bildungs- und Betreuungsangebote in der schulischen und beruflichen Bildung benötigen. Damit leisten wir auch einen Beitrag für die berufliche und gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen.
Dass die SRH Holding gerade bei Nils diesem Leitbild nicht nachgekommen sei, wie die Steins bis heute beklagen, verneint das Sozialunternehmen. Aber es bot den Eltern persönliche Gespräche an.
Wir sind im Zuge der Untersuchungen an den Vorstand der Stiftung herangetreten, haben einen Brief geschrieben und die Stiftung meldete sich sofort. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung kam nach Witten und bot 20.000 Euro an unter der Bedingung, dass wir den Mund halten. Und ich dachte dann auch, naja, die 20.000 Euro, das ist eine Anzahlung, also das ist kein angemessener Betrag für das, was passiert ist. Ich habe dann beim Regierungspräsidium Karlsruhe angerufen und gefragt, was man denn dort von diesen Vorfällen hält, also ob man es gut findet, dass im eigenen Verantwortungsbereich so etwas stattgefunden hat. Und ich bekam nur stammelnde Antworten, dass ich als Vater kein Recht hätte, zu erfahren, was besprochen wurde. Und die Reaktion der Stiftung ließ nicht lange auf sich warten. Unser Anwalt bekam dann einen Brief, dass man das Schweigegeld von 20.000 Euro auf 12.500 Euro reduziert, da wir aufgrund unserer emotionalen Berührtheit versuchten, die Sache aufsichtsrechtlich doch noch zum Thema zu machen. Also ich halte es immer noch für die väterliche Pflicht, in solchen Fällen die Aufsicht einzuschalten und bin absolut dagegen, so etwas unter den Tisch zu kehren.
Weder die SRH Holding noch das Diakonische Werk Baden möchten 14 Jahre nach der Aufdeckung des Missbrauchs ein Interview dazu geben. Der Deutschlandfunk hat per Mail der SRH eine Liste mit Fragen zum Fall Stein eingereicht. Der Kommunikationschef teilt dazu mit:
Wir haben großes Verständnis für die Familie und bedauern zutiefst das Leid, das einem früheren Schüler vor mehr als 13 Jahren durch einen anderen Schüler widerfahren ist. Dies haben wir mehrfach persönlich und öffentlich zum Ausdruck gebracht. An dieser Haltung hat sich nichts geändert. Alle Fragen sind damals umfassend von uns, den zuständigen Behörden, erfahrenen Psychologen, neutral bestellten Gutachtern und letztlich den Gerichten aufgearbeitet und einer Klärung zugeführt worden. Alle in ihrer E-Mail genannten Vorwürfe sind bereits damals vollständig und eindeutig entkräftet worden. Wir haben Vertrauen in unser Rechtssystem und erkennen keine neuen Ansätze oder Hinweise, die Anlass zu Zweifeln an der Aufarbeitung geben. Das Leid ist nicht ungeschehen zu machen, dies müssen wir akzeptieren.
Dabei präsentiert man sich doch sonst offen. Etwa in diesem YouTube-Video, einer Zimmertour durch das SRH-Internat in Neckargemünd.
Hallo Leute! Wir machen heute eine spontane Roomtour.
Ob mit den heutigen Schülern über das gesprochen wurde und wird, was damals hier passierte.
Wenn irgendwas ist, kann man natürlich die Polizei rufen, kann man natürlich auch nicht machen.
Nils hat versucht, sein Leid mit Leistungssport zu bewältigen. Mehrfach nahm er an den Paralympics teil. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Menschen mit Behinderung gewann er 2011 sogar die Bronzemedaille im 100-Meter-Lauf. Mittlerweile aber wohnt Nils wieder bei seinen Eltern, ist oft unruhig, manchmal aggressiv. Einer geregelten Berufsausbildung kann er bis heute nicht nachgehen.
Mein Sohn ist etwa 120 Mal missbraucht worden, wenn man sagt 1.000 Euro pro Vorfall, wären es 120.000 Euro. Er hat einen nicht missbrauchten Zwillingsbruder, der ist ihm in seiner Berufslaufbahn 10 Jahre voraus und verdient etwa 36.000 Euro pro Jahr. Das heißt also, das wären 360.000 Euro Verdienstausfall. Dann zahlt er nicht in die Rentenversicherung ein. Das sind entgangene Beiträge von 60.000 Euro. Dann kommen noch Therapiekosten dazu, die ja von der Krankenkasse getragen werden, obwohl da eigentlich jemand anders Kostenträger sein müsste. Und es gibt noch juristische Kosten, die wir in der Vergangenheit hatten. Also wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist man da bei 500.000.
Die Steins sind vor Gericht unterlegen. Die SRH Holding hat nicht die rechtliche Pflicht, Entschädigungen zu zahlen. Die Familie ist nicht rechtsschutzversichert. Auf den Anwaltskosten blieben sie sitzen. So konnten sie sich nach verlorenem ersten Prozess eine Revision finanziell nicht mehr leisten. Juristisch sind sie gescheitert. Menschlich aber geben sie nicht auf. Sie sehen die evangelische Kirche in einer zumindest moralischen Verpflichtung, sich mit ihrem Schicksal auseinanderzusetzen. Und Vertreter der Kirche sehen das offenbar ähnlich. Anfang Mai fand ein Gespräch mit dem badischen Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh und der Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, Irmgard Schwetzer, statt.
Wir haben dann noch geklärt, ob auch ein Vertreter der diakonischen Einrichtung, also des SRH, an diesem Gespräch teilnehmen würden. Die haben das aber für sich als nicht für notwendig erachtet.
Sagt EKD-Präses Irmgard Schwetzer, die hochrangigste Laienvertreterin der evangelischen Kirche in Deutschland. Ein erstes 90-Minuten-Gespräch, dem weitere Schritte folgen sollen.
Bischof Cornelius Bundschuh und ich werden Nils einen Brief schreiben. Und ich finde es wirklich wichtig, auch einen, wenn sich Nils darauf einlassen könnte, einen persönlichen Kontakt aufzubauen. Die berufliche Zukunft ist ja noch ungeklärt. Und das ist schon etwas, was mich auch weiter bewegt.
Weiter sei verabredet worden, dass der badische Bischof mit einer Vertreterin der SRH Holding als Mitglied des Diakonischen Werkes Baden sprechen wird. Die SRH soll dazu bewegt werden, doch noch nennenswerte Gelder in das ergänzende Hilfesystem EHS einzuzahlen, von dem dann auch Nils Stein profitieren könnte, so schreibt Vater Henning Stein nach dem Gespräch mit den evangelischen Spitzenvertretern. Das ergänzende Hilfesystem richtet sich an Betroffene, die als Kinder oder Jugendliche in staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen sexuell missbraucht wurden und noch heute an den Folgewirkungen leiden. Auf die Frage, warum sie nicht einzahlt, verweist die SRH in einer schriftlichen Antwort auf ihren Stiftungszweck.
Die SRH Holding ist eine private, gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Stiftungszweck sind Dienstleistungen des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens. Darüber hinaus fördert die Stiftung wissenschaftliche Vorhaben und praktische Maßnahmen, die der Weiterentwicklung des Bildungs- und Gesundheitswesens und der Rehabilitation auf nationaler und internationaler Ebene dienen. Dieser in der Satzung formulierte Stiftungszweck ist rechtlich bindend. Finanzielle Mittel dürfen nach dem Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Dies ist bei dem von Ihnen angesprochenen Hilfesystem, dessen Arbeit wir begrüßen und respektieren, nicht der Fall.
Vater Henning Stein gibt nicht auf. Seit 2010 arbeitet er mit am Runden Tisch beim unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Er will Aufarbeitung. Er will verhindern, dass Schüler heute ein ähnliches Schicksal in Einrichtungen, wie sein Sohn sie besuchte, erleiden müssen. Das Gericht hat keine Pflichtverletzung durch die Erzieher im Internat feststellen können. Es gibt keine Verantwortlichen. Es gibt keine im juristischen Sinne Schuldigen. Monika Stein sieht dennoch eine moralische Verantwortung.
Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ich diesen Verantwortlichen hätte gegenüber sitzen können und ihnen sagen, oder sie fragen, was sie sich denken, was sie da angerichtet haben, ja? Was sie aus diesem kleinen, hilflosen 12-Jährigen gemacht haben. Er ist inzwischen ein erwachsener Mann. Er möchte gerne arbeiten, aber man hat ihm gesagt, er ist nicht stabil genug. Es zieht ihn immer wieder so runter, dass er doch Hilfe braucht. Ob die alle wissen, was sie unserer Familie angetan haben und ob es nicht wirklich an der Zeit wäre, nur einmal Entschuldigung zu sagen.
Sie hörten Taten ohne Täter, wie die Familie eines Missbrauchsopfers um Entschuldigung und Entschädigung kämpft. Eine Sendung von Thomas Klatt. Es sprachen Janina Sachau und Axel Gottschick. Technik Oliver Dannert. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2019.